Unser Thema für heute Abend aus Matthäus 13, das sind die sieben Gleichnisse. Wir lesen in Vers 45. Jawohl. Wiederum ist das Reich der Himmel, oder bei Lukas das Reich Gottes, gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wieder eine Kürze vom Heiligen Geist ausgewählte Worte. Wie wir wissen, sind in diesem 13. Kapitel Matthäus sieben Gleichnisse vorhanden. Von diesen sieben sind nur die beiden, das Gleichnis jetzt von der sehr kostbaren Perle und das vorangehende von dem im Acker verborgenen Schatz, sind nur die beiden, um deren Werte willen in seinen Augen er hinging und alles verkaufte, was er hatte. Die anderen fünf Gleichnisse befassen sich eben mit anderen Dingen. Da dürfen wir gleich diese beiden Gleichnisse miteinander kurz vergleichen. Schatz im Acker einerseits, eine sehr kostbare Perle andererseits. Schatz im Acker sind alle Ausdrücke, Acker, Schatz und was da für Hauptworte vorkommen, sind alle männlich. Also gerade im Deutschen der Acker, der Schatz. Während bei der Perle sind alle Hauptworte weiblich. Kann das uns auch schon etwas sagen? Welche Heilskörperschaft Gottes hat typisch männlichen Charakter? Ich denke, diejenigen, die zum vollen Mannesalter heranreifen sollen. Also wir. Welche Heilskörperschaft als erste auch wieder in der ganzen Welt ist? Weiblichen Charakter ist auch wieder klar. Israel, die Tochter Zion, Jerusalem, die Braut, das Weib des Lammes. Weiter, im Vergleich dieser beiden Gleichnisse, Schatz im Acker, umfasst im Bereich der Aussagen die ganze Schöpfung, den ganzen Kosmos. Während denn die eine kostbare Perle nur Meere und Erde und Land betrifft. Dann haben wir Schatz im Acker, ist er es selbst, der das alles macht, oder was da geschieht in Bezug auf die ganze Schöpfung, währenddem bei der Perle, da sind Perlenfischer tätig. Und was sagt die Schrift von in einem Gleichnis, und zwar im letzten Gleichnis, glaube ich beim nächsten oder im letzten Gleichnis, das ist die Rede von Fischen, also allen Wassern, alles Fischen, und dann legt der Herr prompt aus, die Fischer aber sind Engel. Bei uns haben Engel gar nichts mitzuwirken, die haben vollständig abzutreten. Und da spielen sie eine Hauptrolle. Die Fischer aber sind Engel. Habe ich noch eine? Ah ja. Genügt. Der Vergleich. Männlich, weiblich und so weiter. Und eben die beiden einzigen Gleichnisse, wo Christus ist einmal der, der den im Acker verborgenen Schatz findet und wieder verbirgt. Und das zweite Mal ist Christus vor uns als Kaufmann. Als Kaufmann. Wunderbar. Jetzt dürfen wir in Bezug auf den Begriff Perlen. Übrigens ist jemand in unserer Mitte, die Margrit heißt. Niemand. Auch nicht Margrethe. Denn das griechische Wort für Perle heißt Margareta. Margareta. Lehrt euch nicht schon die Natur also, wir beachten dieses Wort des Apostels Paulus, erstens, da ist eine Perlmuschel, und in dieser Perlmuschel, in diese Perlmuschel hat sich ins Fleisch dieses Meertieres, weil die Muschel kann sich mehr oder weniger öffnen, hat sich ein Fremdkörperchen in Gestalt eines kleinen Sandkornes hinein, hineinbegeben. Fremdkörper spielt da eine Rolle. Drittens, sofort tritt das Leben des Muschelinhaltes in Funktion und kapselt dieses Sandkörnchen vollständig ein. Und zwar hat das Sandkörnchen die Ehre, dass die Perlmuschel die in der Innenwand ihrer Schale das wunderbare Material Perlmutter, kennen wir doch, besitzt. Und dieses Sandkörnchen wird von dem Muscheltier mit Perlmuttermaterial jetzt eingekapselt. Na, welche Ehre für das Sandkorn. Also die ganze Perle ist Perlmuttermaterial. Und das Wort Perlmutter ist vielleicht auch nicht so ganz von ungefähr. Nicht? Ja. Das liefert ja das Material. Nicht? Und gebiert letzten Endes die Perle. Dann kommen noch die Arbeiter, die sich damit beschäftigen. Das sind die Perlenfischer. Die Perlenfischer. Wir hatten einmal, nur kurz Erinnerung daran, war jemand an einer der Bibelkonferenzen mit Adolf Heller noch in Holland, war jemand von uns dabei? Niemand. Ja, ja, prima. Das freut mich. Also, und da begab es sich, eine ganze Polizei-Fischer-Geschichte. Kurz, da hat sich Bruder Muhl, wie dann der Adolf Heller hinterher feststellt, als Perlenfischer betätigen dürfen, obwohl da die Polizei alarmiert wurde, da sei eine Tochter, die eben gestern Abend im Hotel in der Nähe vom Strand angekommen sei in Holland, da von einem Herrn entführt worden und mitgenommen an den Strand. So, ja, ja, natürlich, das gab einen Auflauf, aber das war dann einmalig und da ist eine kleine Broschüre entstanden, überschrieben die Perlenfischer. Also ganz eine idyllische, wunderbare Angelegenheit. Und meine liebe Frau erinnert mich vielleicht, das Schriftchen doch mal so wiederzugeben. Also, dass, wenn ihr Bruder Muhl, ja, ich schließe den Hinweis mit der Bemerkung, sollt ihr je hören, wisst ihr auch, dass der Bruder Muhl einmal bei einer Bibelkonferenz in Holland es wegen einem 19-jährigen Mädchen mit der Polizei zu tun gehabt hat? Also wenn ihr das mal hören werdet, dann dürft ihr, könnt ihr euch gleich freuen und sagen, ja, ja, das weiß ich auch, wenn ihr das Schriftchen gelesen habt, so hierher zurück. Also Perlenfischer. Jetzt ist offensichtlich der Indische Ozean und die Küstengegenden dort der Ort, wo die wertvollsten Perlen gefischt werden können. Und da haben, war es Sitte, wahrscheinlich heute auch nicht mehr, ich habe das notiert, da war bestand eine indische Perlenfischergruppe. Erstens aus einem Chef, zweitens aus einem Priester, drittens aus einer Priesterin. Der Chef, und das war ja in Indien, ist ja der Glaube Brahmas. Ja, das waren also Brahmanen, die dann eben das als Heilige, weil sehr gefährliche Arbeit, das ist ja klar. Perlenfischer, die haben jeweils ihre Gruppe zusammengestellt, den Chef, der verantwortlich war für alles, und dann einen Brahma-Priester, der gebetet hat, und dann eine Brahma-Priesterin, die währenddem die Perlenfischer in die Tiefe ruderten, hat die dann gesungen, um die bösen Geister zu vertreiben. Also wir merken, das war gar keine, eben, weil sehr lebensgefährlich für die, bis und mit nach ihrer Religion. Und wir wissen, liebe Geschwister, haben wir gelernt, dass alle Religionen einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes bilden, insofern als jedes Volk auf der Erde der 70 Nationen hat einen Engelfürsten über sich gestellt bekommen, und das ist der Gott dieses Volkes. Wir haben ja die Tatsache noch im tausendjährigen Reich, wo wir lesen, jedes Volk wird wandeln im Namen seines Gottes, wir aber Haus Israel, wir werden wandeln im Namen Jehovas, unseres. Für uns kommt es ja dann heute Abend darauf an, diese natürlichen, in der Natur gegebenen, was die Natur lehrt, durch unseren Gott, dann geistlicherweise zu verstehen. So darf ich darauf hinweisen, Perlmuscheln dürfte darstellen, Volksgruppen, im Meer der Nationen, nicht? Die Muscheln sind ja Einzelgruppen oder Wesen im Meer. Und was Meere betrifft, in der Schrift ist nicht. Einzelne Volksgruppen im Meer der Nationen. Und da haben wir ein typisches Beispiel in Polen. Was ist denn dieser Fremdkörper da, der da in die Muschel hineinkommt? Sand. Hat Abraham, Isaac, Jakob, haben die eine Verheißung, dein Same wird sein wie der Sand am Ufer der Meere. Bleiben wir mal dabei, dann sind die einzelnen Fremdkörper, die in Volksgruppen unter den Nationen als Fremdkörper hineinkommen, sind Juden. Und was haben da, haben wir zum Beispiel in Polen, das ist ja auch eine Volksgruppe, oder da hat es Volksgruppen, hat es da Juden. Und wie werden, jetzt kommt die Einkapselung von Juden in Polen, wie heißt denn die?
Ghetto.
Liebe Geschwister, merken wir, wie diese Dinge in der Natur auf einmal im Ablauf der Weltgeschichte, mal der äußeren sogar, alles genau nach dem, wie die Schrift die Einzelwerte auslegt, breitet sich vor uns im Ablauf der Welt, der äußeren Weltgeschichte, mit Israel und den Nationen und den einzelnen Volksgruppen und so weiter, ganz wunderbare Orientierungsblicke zeichnen sich da ab. Nehmen wir zum Beispiel Worte wie Jakobus, schlagen wir auf, ja, Jakobus 1, Vers 1. Nein, zuerst 1. Petrus 1, Vers 1. Merken wir, ist Petrus ein Nationenapostel? Und der Jakobus sowieso nicht, will ich gleich sagen. Ja, bitte.
Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien.
Gut. Wem schreibt der Petrus? Den Fremdlingen, also sind die Juden Fremdkörper unter einer Nation. Ja.
Wie der sonst? Ja, bitte. Eine Anmerkung: bei Fremdlingen heißt in der Fußnote Nichtbürgern. Also die
Fremdlinge ist gut, noch besser ist also eben Nichtbürger unter den Nationen. Ja. Und jetzt Jakobus 1, Petrus 1, Vers 1. Jakobus 1, Vers 1.
Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind.
Aha. Also bitte, ist das wieder Israel, 12 Stämmen, in der Zerstreuung. Überall im Meer der Nationen verteilt. Dann Jakobus 1, Vers 18. Also, wem schreibt er noch, der Jakobus? Den?
Den 12 Stämmen.
Da haben wir schon die Zahl 12 und das ist typisch die Zahl Israels. Also, sehen wir. Noch einmal, Schatz im Acker, der Acker ist der ganze Kosmos. Und hier die Perle, sehr kostbare Perle natürlich im Meer, aus dem Meer. Und zwar den 12 Stämmen. Kommt jemand von uns ein Bibelwort in den Sinn, wo die 12 Stämme tatsächlich als Perlen bezeichnet werden?
Der Offenbarung.
Aha, und zwar?
Die Perlentore, im Neuen Jerusalem.
Neues Jerusalem, ist das Israel, ist das die Braut, ist das das Weib? Seht mal, so konsequent ist unsere Bibel, so wunderbar. Und da dürfen wir gleich noch eine Bemerkung machen. Diese 12 Tore sind die letzten Worte im Propheten Hesekiel, die letzten Verse.
Es ist Offenbarung 21, Vers 21, gut zu merken.
Ja.
Und die 12 Tore waren 12 Perlen.
Oh.
Je eines der Tore war aus einer Perle, stellt er vor, ein ganzes Tor aus einer Perle.
Ja.
War aus einer Perle. Je eines der Tore, also das habe ich gelesen, und die Straße der Stadt, eines Gold durchsichtig wie Glas.
Jawohl. Und jetzt?
Jetzt kommt noch Hesekiel, ja?
Jawohl. Hesekiel. Die letzten Worte Hesekiel.
Ja.
Die letzten Worte Hesekiel.
Hesekiel, Kapitel 48.
Also nur der letzte Abschnitt, der ganz letzte Abschnitt, der ist da. Ja.
Ab Vers 33.
Da sind jetzt die Namen der Stämme, wie sie, der Neue Jerusalem ist ja quadratisch im Grundriss, da sind drei Tore und da sind drei Tore und da sind nach Süden drei Tore und nach Westen drei Tore. Und jetzt, jedes Tor ist mit einem der, Achtung, nicht der 12 Stämme Israels, sondern der 12 Söhne Jakobs. Welche Stämme Israels sind keine direkten Söhne Jakobs? Ephraim und Manasse, die sind hier gar nicht mehr aufgezählt. Die gehören natürlich zu Judas. Also, jetzt lesen bitte.
Und an der Südseite 4.500 Ruten Maß und 3 Tore. Das Tor Simeons, eines.
Simeon, weiter.
Das Tor
Issachar.
Das Tor Zebulon, eines.
Zebulon. Das sind 3 auf welcher Seite?
Südseite.
Ah, Südseite, gut. Das wäre also Karte unten. Ja, weiter.
An der Westseite.
Ja.
4.500 Ruten ihrer Tore, 3. Das Tor Gad, einer.
Gad.
Das Tor Aser.
Aser.
Das Tor Naphtali.
Naphtali.
Vers 35, letzter Vers. Ringsum 18.000 Ruten. Und der Name der Stadt soll von nun an heißen Jehova das Selbst, Yahweh Shammah.
Ja, halt. Du hast ja 2 Seiten überlesen.
Ja,
das
beginnt bei Vers 30.
Ab Vers 30 müssen wir
lesen. Eben, da hat man schon was gleich am Anfang nicht gestimmt. Ich wäre also schuld. Gut. Also, nachholen, ja, natürlich.
Und die sollen die Ausgänge der Stadt sein. Beginnen jetzt von der Nordseite am 4.500 Roten Maß. Und die Tore der Stadt nach den Namen der Stämme Israel. 3 Tore gegen Norden. Das Tor Ruben.
Ruben ist der Erstgeborene.
Eine. Das Tor Juda.
Juda.
Eine. Das Tor Levi.
Levi. Das sind Söhne der Lea. Weiter.
Es
kommen die letzten 4.
Nach der Ostseite hin 4.000.
Achtung, Ostseite, ja.
Und 3 Tore. Das Tor Josef.
Aha, Josef im Osten.
Eine. Das Tor Benjamin.
Aha, Josef und Benjamin, gehören die zusammen. Weiter.
Eine.
Und letzte, der letzte.
Das Tor Dan.
Aha.
Eine.
Dan, der erscheint in mancher Aufstellung nicht, wo die 12 Stämme oder Söhne bezeichnet werden, weil er sich schwer versündigt hat. Aber hier, am Schluss, im neuen Jerusalem, ist Dan wohl der, nein, hier, nicht der Letzte, sondern nur von den ersten 2, ne, ist der Letzte. Ja. Und wer ist der Allerletzte da unten? Wer war das?
Der Allerletzte ist Naphtali.
Naphtali, aha. Naphtali, wisst ihr, was das auf Deutsch heißt?
Mein Komm.
Die Überschrift von Hitlers Hauptschrift. Mein Kampf. Naphtali. Ich wäre nicht erstaunt, wenn der Hitler aus dem Stamm Naphtali gewesen wäre, dass er nicht anders kommt und schreibt Mein Kampf. Ja, ja, bitte. Bitte. Waren nie Stämme Israels gegeneinander. Noch. Also, jetzt haben wir diese wunderbaren Ordnungen hören dürfen. Und jetzt kommt mein Notizblatt wieder. Also, diese Volksgruppen, wie in Polen haben wir gesehen, dann zerstreut, Fremdlinge, alles genau und die Weiblichkeit ist klar. Und die Einkapselung mit dem, das sind ja eben, wie wir richtig bemerkt haben, zum Beispiel in Polen deutlich die Ghettos, das ist die Einkapselung. Und vor Gott sind diese Ghettos der Juden unter den Nationen, was ist das?
Herren.
Ah. Hat nicht das Ghetto in Polen als beim Einmarsch der Truppen Hitlers eine Riesenrolle gespielt? Und was macht Hitler? Der zerstört göttliche Perlen. Das ist auf Deutsch gesagt. Also, von Perlmutter haben wir gehört, Perlenfischer. Wer sind nun, worin bestehen nun die Perlenfischer? Das heißt, von Perlmutter eingekapselte Juden. So. Perlenfischer. Jetzt im Blick auf Israel und Juda. Kennen wir, da gibt es einen typischen Perlenfischer. Also der Juden als Perlen.
Hallo.
Das war unter den Perlenfischern der Inder, der Chef. Theodor Herzl war der Chef der Perlenfischer und hat ja viele Mitarbeiter bekommen. Priester, das sind Levitische, im folgenden Perlenfischer und so weiter. Also, ihr begreift, liebe Geschwister, und ich hoffe, ich darf euch auch begreifen, dass wir mehr und mehr nicht aus dem Staunen herauskommen, was unser Gott in der Natur genau entsprechend seinen Ordnungen in der Natur, seine Ordnung im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte innehält und vor allem alle diese Ordnungen zusammen wunderbar in vollkommenster Weise in seinem Wort festhalten. Und noch einmal, wer so dumm ist wie wir, allem zu glauben, was geschrieben steht. Da fließt der Segen.
Also, ja. Eine Bemerkung. Bruder Patedak hat das einmal bezeugt, eben wie er das gesehen hat, diese Fischer, ja, die eigentlich die Juden herausgefischt haben aus der Nation, das waren eben die Zionisten, eben unter Führung.
Das waren die Perlenfischer.
Ja, und dann, als das noch nicht genügt hatte, dass sie ins Land gingen, dann kamen die Jäger und da war Hitler einer der ersten, der Oberjäger und auch all die Kommunisten, die sie überall verfolgt
und gejagt haben.
Bis es dann so weit kam, dass sie wieder ins Land
gingen. Jawohl. In diesem Gleichnis hat der Mann, was für einen Beruf, der da kostbare Perlen sucht.
Kaufmann.
Da ist unser Gott auch ein Kaufmann. Hoho.
Aber er schenkt alles.
Er verkauft alles, was er hat. In zwei Fällen hier. Er verkauft alles, was er hat. Oder verschenkt alles, was er hat. Und tatsächlich ist das ein Kaufmann, den ich nie als Chef in meinem kaufmännischen Büro anstellen würde. Du auch nicht, gell?
Doch, denn er hat ja Überfluss. Das ist trotzdem
Je mehr er verschenkt, umso mehr hat er. So, ich komme langsam auf die Spur. Also,
ja,
Kaufmann.
Ja, das letzte Mal gesagt, entweder ist er ein schlechter Kaufmann oder er ist immens reich, also unermesslich reich, dass er alles verschenken kann.
Also, Da haben wir ja das bekannte Wort in Jesaja 55, Vers 1, bitte deutlich lesen. Jesaja 55, Vers 1.
Hei, ihr Durstigen, alle, kommet zu den Wassern, und die ihr kein Geld habt, kommet, kauft ein und esset. Ja, kommet, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum werft ihr Geld dar für das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das, was nicht fett ist?
Ja,
höret doch und esset das Gute. Und eure Seele labe sich am Fetten.
Also nichts wie los, liebe Geschwister, unsere Seele darf sich an Fettem laben. Ist unser Gottes Wort fett? Oh, in wunderbarster Weise. Die Schrift spricht ja, Achtung, heute spielt ja in der biologischen Ernährungskunst spielen die Weizenkeime eine Rolle. Und das sagt die Schrift, kennt sie das etwas nicht, etwa nicht? Schon von Anfang an.
Das Fette vom Weizen, also das ist der Keim.
Sogar noch genauer. Da spricht unser Gottes Wort vom Nierenfett des Weizens. Und die Weizenkeime. Also unsere Bibel, nichts zu machen. Herrlich. Also, mit Kaufmann haben wir es zu tun, ein wunderbarer Kaufmann. Und was hat der nun für Absichten? Was will er jetzt kaufen? Ist gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Da war sein Suchziel noch bescheiden. Jetzt entdeckte er etwas. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Kaufmann. Eine ist betont hier im Text. Wir dürfen jetzt gleich sagen, wie die eine auf Deutsch heißt. Die eine kostbare Perle ist die, die ihre Aushängeschilder ihrer 12 an den Toren ausgehängt hat, in dem die Tore des neuen Jerusalems alle Perlen sind. Und die 12 zusammen, die bilden doch, bilden die ein Volk.
Die Tochter Zion.
Tochter Zion. Wunderbar. Nehmen wir Sprüche 31, Vers 14.
Sie ist Kaufmann.
Ja, wer ist sie?
Die gute, edle Hausfrau ist hier gemeint. Das ist ja ein Lobried der edlen Hausfrau.
Ja, die ist Israel.
Meine Frau zur Hochzeit bekommen von meinem Vater, diesen Text.
Aha.
Deshalb hat er ihn so schnell gehabt. Natürlich, deshalb ist er mir bekannt. Sie ist Kaufmannsschiffen gleich.
Kaufmannsschiffen gleich.
Von fernher bringt sie ihr Brot herbei.
Wunderbar.
Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und bestimmt die Speise für ihr Haus und das Tagwerk für ihre Mägde. Und am Anfang fängt es ja so an, die ja ist köstlicher als kostbare Perlen.
Ist das Das
fängt nämlich an. Bei Vers 10, ein wackeres Weib, wer wird es finden?
Denn ihr Wert steht weit über Korallen oder bei Luther über Perlen.
Über Perlen, ja. Dann haben wir Apostelgeschichte 20, Vers 28. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Also dieser Kaufmann, der kauft jetzt etwas.
Vers 28.
Ja.
Habet nun Acht auf euch selbst.
Das heißt, Paulus, der die Ältesten von Ephesus nach Milet gerufen hat, spricht jetzt diese Worte zu ihnen. Und die Epheser, die haben sich ja von Paulus abgewandt und haben sich wieder nach Jerusalem auf die weibliche Seite begeben.
Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen.
Aha, da hat also Gott nicht etwa, wie schon gelehrt wurde, Gott hat von Christus verlangt, wenn du dich nicht opferst für die Sünde und die ganze Sünderwelt, dann sind alle verloren. Du musst dich opfern. Nicht? Da ist also Gott, der fordert das Opfer. Nicht? Ja, was steht da? Nein, Gott ist es, der den Preis in der Gestalt seines Sohnes bezahlt hat. Das ist etwas anderes. Seht mal, in einer Weise verkehrt wird gelehrt, dass man immer unruhiger werden kann, ja, wenn es so im Herzen Gottes aussieht, dann weiß ich schließlich auch nicht mehr sicher.
Es steht auch geschrieben, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst.
Oh, sehr fein, sehr fein. Offenbarung 5, Vers 9. Offenbarung 5, Vers 9.
Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation.
Also.
Und hat sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen.
Also ist unser Gott ein Kaufmann? Ein ganz wunderbarer. Dann haben wir jetzt noch Folgendes. Wir repetieren nur mit Worten kurz. Das neue Jerusalem ist diese eine sehr kostbare Perle. Sie wird bezeichnet als Braut und Weib. Also typisch männlich.
Typisch weiblich.
Okay, danke. Und wir Glieder am Leib des Bräutigams, typisch männlich. Ja, was ist jetzt mit den beiden? Die eine Seite war ein im Acker verborgener Schatz und die andere Seite eine sehr kostbare Perle. Wunderbar. In den Augen Gottes ist die Braut das Weib des Lammes. In dem Zusammenhang von heute Abend eine sehr kostbare Perle. Und wir sind Glieder am Leib des Bräutigams. So sind die Zusammenhänge Und abschließend, das Zeit, noch eine Minute oder zwei, mit Christus zusammen, das haben wir früher gehört, jetzt abschließend noch einmal, bilden wir im neuen Jerusalem drin das Zentrallicht, Foster. Das einzige Wort im Neuen Testament, wo das Wort Foster nochmal vorkommt, Paulus als an die Philipper. Paulus als an die Philipper, ihr scheinet wie Phosteres Mehrzahl in der Finsternis dieser. Und wir in der Perle und die Perle mit uns. Das eine wunderbare Licht. Aha, jetzt noch ganz persönlich. Das muss ich doch noch schnell sagen. Wie könnte der Chef heißen, der Perlenfischer, also auf der Erde haben wir ihn gefunden, Theodor Herz. Wie könnte der in der unsichtbaren Welt heißen, der sich sehr interessiert für alle Juden, wo sie auch in Ghettos leben, wie heißt er?
Michael.
Michael. Und hat Michael auch ein paar Engel zur Verfügung? Oho, oho. Michael und seine Engel könnten, und Michael ist es, der ist der Wärter des Feigenbaums. Michael, das heißt von Israel, Juda besonders, ne? Und da hat der Michael nicht genügend gepflegt den Feigenbaum, weil geschrieben steht, wer seines Feigenbaums sorgfältig waltet, wird seine Frucht genießen. Und deshalb, und der, wie heißt doch der Weingärtner, denn der Herr sagt, hau ihn um, der bittet noch, lass ihn dieses Jahr noch, ich will noch um ihn graben und Dünger legen. Also hat er selber gemerkt, ich habe was versäumt. Ja, ja, bitte. Also, wunderbare. Also, und wenn nun dieser eine, der Chef, Michael ist von Juda, und dann haben wir überall die ganze Gesetzgebung, heißt, Gesetzesfeuer ging von seiner Rechten hervor, überall, das sind ja dann die heiligen Engel, Michael mit seinen Engeln ist nur der Zentrale, der treueste von allen, da gibt es aber noch viele andere, und die sind alle da mit der Perlensache beschäftigt. Amen.
Oft schon gedacht, in den letzten 2000 Jahren, die Juden in dieser Zeit gelebt haben.
Was? 2000 Jahre lang etwas gedacht?
Habe ich gedacht. Das sind eigentlich arme Leute. Die haben Pech gehabt, die wären doch besser zur Zeit Salomos oder Davids auf die Welt gekommen oder dann wieder im tausendjährigen Reich. Aber die Juden von den letzten 2000 Jahren sind ja die besonders ja kurz gekommenen. Ja. Und heute haben wir die Antwort gehört, das sind Perlen nicht für diese irdische Welt wahrscheinlich, sondern wirklich Perlen in diesen 2000 Jahren geboren worden für das himmlische Jerusalem.
Danke herzlich.